diese glänzenden Eigenschaften, welche bei dem ältesten und jüngsten Sohne im Übermaße entwickelt waren, eben die fehlten aber dem stillen August durchaus, und das war dem alten Herrn noch viel unleidlicher. August war in seinen Augen nichts weiter als ein einfacher Fabrikant. Das wollte aber der alte Herr gar nicht. Er hatte genug Geld verdient, es war gar nicht nötig, dass August sich so unendliche Mühe gab. Das Geschäft sollte zwar fortgesetzt werden, aber die Söhne sollten es in genialer, grandioser Weise tun. Noch war er selbst, der alte Preis, ja da, der gern den gewöhnlichen Kram besorgte, weil es ihm einmal so zur Gewohnheit geworden war. Die Söhne sollten indes, ohne gerade die Kaufmannschaft an den Nagel zu hängen, nach einer höheren Stellung als nach der eines simplen Fabrikanten streben. Sie sollten sich auch auf andere Weise herausbeißen. Sie sollten auch noch nach einem anderen Ruhm als nach dem eines tüchtigen Industriellen ringen. Der alte Preis vereinigte nämlich mit seinen vielen Leidenschaften auch noch einen davon sehr verschiedenen politischen Ehrgeiz. Er gehörte der Bourgeoisie an, einer Klasse, die bisher ohne allen Einfluss im Staate war, die aber anfing, sich zu fühlen, die an den Mittelklassen Englands und Frankreichs in der letzten Zeit ein zu anspornendes Beispiel hatte, als dass ihr nicht die Lust gekommen wäre, sich ebenfalls zu entwickeln und ein Wörtchen mitzusprechen. Lange hatten diese Gelüste bei dem alten Fabrikanten geschlummert. Er sah ein, dass die Zeit noch nicht gekommen war, um mit solchen Ideen hervorzutreten. Er beschränkte sich daher lange Zeit darauf, seinem künftigen Wirkungskreise erst eine solide Basis zu schaffen, indem er alle seine Geisteskräfte auf den Gelderwerb konzentrierte. Er war erfolgreich hierin gewesen. Sein Vermögen hatte sich in jedem Jahre vergrößert. Es wurde fast zu groß für den Betrieb seines Geschäftes. Enorme Kapitalien lagen unbenutzt gegen schlechte Zinsen bei allen benachbarten Bankiers. »Sollst du es wagen, und jetzt als der Repräsentant der rheinischen Bourgeoisie aufzutreten?« hatte er sich oft gefragt und mit Siegesgewissheit auf sein Portefeuille geklopft. »Sollst du dein ganzes Geschäft versilbern? Sollst du agitieren und die Presse mit deinem Gelde in Unruhe bringen? Sollst du ein paar Dutzend Schreihälse in deinen Sold nehmen und deinen Kollegen überall aus dem Schlummern wecken?« Der mutige Fabrikant war oft auf dem Punkt gewesen, solche Ideen praktisch auszuführen. Aber unwillkürlich fiel ihm dann wieder ein, dass er nur ein Einzelner sei, dass noch keineswegs eine hinreichende Masse da sei, welche eine Partei bilden könne, dass außer ihm noch andere reiche Leute tätig seien, welche sich der Bewegung hingäben, und unverdrossen fuhr er dann wieder im Kommerz fort. Nie aber seine Pläne aus den Augen verlierend, hatte er bald darauf auf der einen Seite seine überflüssigen Kapitalien zu Güterankäufen verwendet, um sowohl als Fabrik wie als Grundbesitzer eine Rolle zu spielen. Andererseits aber die Schutzzollagitation einleitete, in der er das einzige Mittel der Emanzipation der übrigen deutschen Industriellen erblickte. Herr Preis resonierte: »Wenn wir durch hohe Zölle gegen die Konkurrenz des Auslands geschützt sind, da werden im Nu in allen Teilen Deutschlands Fabriken heranwachsen. Mir selbst als Fabrikanten wird dies wenig schaden, denn die später natürlicherweise entstehende inländische Konkurrenz kann mir nicht gefährlicher werden, als es jetzt schon die ausländische ist. Als politisch Ehrgeizigem nützt mir die Sache aber entschieden, denn jeder der neuen deutschen Industriellen wird bei einem Schutz florieren. Er wird reich werden, und da sein Interesse ganz das meine ist, so wird er sich zu meiner Fahne schlagen, und die Partei ist fertig. Eine Partei mit Geld, Intelligenz und Habsucht ausgerüstet, der eine morsche Bürokratie schwerlich widerstehen wird. Einige Jahre nach Durchsetzung der Schutzzölle werden wir schon unsere Kapitalien in die Waagschale werfen können, und es ist kein Zweifel, dass sie immer mehr zur Konstitution und daher zu unserem Vorteil hinüberschwenkt.«